In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Der Dynasty Startup Deep Dive mit Darren Waller als dem Tight End 1. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir, Emin, FF-Sherlock auf Twitter. Und heute mit mir hier ist einer der besten Commissioner deutschlandweit. Das kann ich deswegen beurteilen, weil ich kenne einige Commissioner. Und ich habe tatsächlich, Phil, noch keinen so guten wie dich erlebt. Ja, also ich würde auch sagen, dass du definitiv besser bist als ich. Definitiv. Und ich habe mich eigentlich schon für recht ordentlich gehalten. Ihr könnt den lieben Phil finden auf Twitter unter @phil8190. Und der Phil hat auch noch einen eigenen Podcast @dynastyflow. Der ist hervorragend. Geht darauf, abonniert ihn, klickt ihn an, hört ihn euch an. Phil, herzlich willkommen. Was geht ab?
Hey Emin, vielen Dank für die Einladung. Ja, alles gut soweit. Ich habe Bock, mit dir ein bisschen zu quatschen heute und komme gerade schon aus 2 Stunden Aufnahme, aber muss immer weitergehen.
Das finde ich echt beeindruckend, dass du nach den 2 Stunden da jetzt noch die Power hast, aber so habe ich dich eigentlich immer kennengelernt, wenn es Themen gab, auch neulich wieder. Und ich will da, auch wenn es jetzt nicht direkt mit unserem heutigen Thema was zu tun hat, nämlich der Dynasty Startup Deep Dive so ein bisschen. Ich fand es sehr gut, wie du neulich die eine Unklarheit zwischen mir und einem weiteren Mitspieler gelöst hast. Das war wirklich das Markenzeichen eines sehr, sehr guten Commissioners, dass er eine heikle Situation einfach gut löst. Ja? Und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und da mache ich jetzt einfach nochmal. Hast jetzt umsonst von mir 3 Minuten Werbung bekommen, glaube ich, ja. Also Phil hat mir nichts gezahlt. Komplett.
Ja, vielen Dank für die Komplimente.
Hast jetzt komplett umsonst 3 Minuten Werbung bekommen. Wir werden aber trotzdem jetzt erstmal in die Thematik einsteigen. Es gibt ein großes Thema, wenn ein Startup losgeht, was irgendwie allen unter den Nägeln brennt, und das ist das Thema Trade Down. Ja, wir reden heute nicht über Trade Up, weil das in den aller wenigsten Momenten eigentlich eine sinnvolle Sache ist. Aber warum macht man eigentlich, oder warum sind alle so scharf auf Trade Downs?
Naja, weil du damit eben Value generieren kannst. Es ist in der Regel so, wenn du jetzt als Beispiel einen Pick in der ersten Runde machst, dann draftest du ja die Spieler in der Regel am Value Ceiling. Ne? Es ist einfach so, da geht dann oftmals nicht mehr viel nach oben. Und wenn du aber downtradest, beispielsweise einen First-Round-Pick gegen einen Second- und einen 5-Runden-Pick, so, dann gewinnst du halt in der Regel auch an Value und kannst dementsprechend Spieler draften, die dir dann eben noch weiteren Value einbringen.
Ja, ich denke, das ist tatsächlich der Hauptgrund, das hast du sehr gut gesagt, die Spieler sind zu ihrem derzeitigen Zeitpunkt an ihrem Wert, auf ihrem Wertmaximum, und wenn man halt abgibt, dann bekommt man meistens Value zurück. Du hast jetzt direkt auch das Beispiel genannt mit, ich gebe erste Runde ab und bekomme 2. Runde und 5. Runde zurück. Wenn du jetzt in dieser Situation drin bist, wie gehst du das an? Also wie bist du jetzt auf 2. Runde und 5. Runde gekommen und jetzt nicht 2. Runde und 7. Runde? Also woran machst du das fest?
Naja, das ist jetzt eher so ein Erfahrungswert, muss man sagen, was man realistischerweise bekommen kann und was dann vielleicht auch noch nicht ein totaler Rip-Off ist. Ich sag mal, da habe ich schon ganz andere Trades gesehen, wo dann noch wesentlich mehr für einen First-Round-Pick bezahlt wird. Gut, man muss immer sagen, ist natürlich auch entscheidend, um welchen First-Round-Pick es beispielsweise geht, in diesem Beispiel, wenn es jetzt der 101 in Superflex-Drafts ist, dann ist der Preis vielleicht, ich müsste es mir jetzt genau angucken, ist der Preis vielleicht sogar gerechtfertigt beziehungsweise noch zu niedrig. Aber genau, das ist jetzt ein Erfahrungswert, wie ich es in der Realität bewerte, wenn mir jemand so einen Trade schickt. Ich würde mir immer die ADP angucken.
Oh, okay. Jetzt hast du natürlich ein Wort genannt, wo ich das Gefühl habe, dass einige das Wort nicht richtig verstehen. Ja, wir reden oftmals über ADP, Average Draft Position. Wie verstehst du ADP? Weil ich glaube, da haben Menschen wirklich ein unterschiedliches Verständnis davon. Aber was verstehst du unter ADP für dich?
Naja, also die Position, wo der Spieler im Durchschnitt geht. Ne? Also so, das heißt aber nicht, dass der Spieler da an genau dem Punkt immer geht, sondern ich sag mal, ein Durchschnitt, wie der Name ja schon sagt, ne, bildet einen Mittelwert praktisch. Wenn in dem einen Draft der Spieler an Position 10 und im anderen an 18 geht, dann ist der Mittelwert 14. So, und so bildet sich dieser Wert. Und ich mache es einfach nur, dass es jetzt, wenn ich im Startup-Draft bin, dann gucke ich mir grob an, welche Spieler sind in der Range verfügbar. Daraus kann ich dann ja nun sagen, okay, zweite Runde und fünfte Runde sind jetzt Spieler X und Spieler Y verfügbar. Sind die beiden Spieler mir mehr wert als dieser eine Spieler, den ich in Runde 1 bekäme? So, würde ich so einen Trade auch in der normalen Liga machen. Also ich setze ja, Namen so dahinter. Ich setze Spieler dahinter, damit ich da dann den Wert besser einschätzen kann, weil das merke ich eben auch ganz oft in Startup-Drafts. Diese Trades, die da teilweise gemacht werden, wären in einer normalen Liga-Betrieb einfach völlig absurd. Da würde wahrscheinlich die Hälfte der Liga aufschreien und würde sagen, der Trade ist völliger Unsinn, aber das ist in Startup-Drafts einfach nicht der Fall. Dementsprechend ist das immer der Tipp, den ich geben kann.
Ja, nimmst du das auch so wahr, dass es nie wieder so leicht ist, wie im Startup-Draft einfach Picks und gute Spieler zu generieren? Kann man das so festhalten?
Auf jeden Fall. Gerade Rookie-Picks meinst du, ne?
Ja, genau. Also, als ich jetzt Picks gesagt habe, ist, also wenn wir jetzt dieses Jahr einen Startup-Draft machen, dann sind die 21er Rookies ja schon im Startup-Draft drin. Aber es ist natürlich, dann geht es um die 2022 Picks. Und ich habe halt das Gefühl, ich habe dieses Jahr keinen Startup-Draft gemacht, aber die Jahre zuvor immer. Und es ist eigentlich nie so einfach, wie in Startup-Drafts an zukünftige Rookie-Picks ranzukommen.
Absolut, absolut. Also ich habe jetzt auch ein paar Startups gemacht vor dem NFL-Draft. Da konnte man dann eben die Draft-Picks picken. Und absurd. Also der Wertgewinn dieser gepickten Picks, oh Gott, was für ein Ausdruck, der Wertzuwachs war einfach brutal teilweise. Wenn du dann den 103 in der dritten Runde oder Ende der dritten Runde bekommen hast, teilweise noch, und du jetzt siehst, dass zum Beispiel Fields und Lance eigentlich schon eher so Anfang zweite Runde und etwa meistens gehen, so, dann hast du einfach dadurch schon einen immensen Wertgewinn erzielt.
Also wir haben jetzt, ich kann jetzt sagen, die von Dynasty League Football, die MyADP, wenn wir da drauf schauen, dann ist Trey Lance Pick 18, also das wäre dann der 206. Und Justin Fields ist der Pick 20, Pick 21, das wäre der 209. Also da sind wir natürlich schon in der zweiten Runde, ja. Also ganz einfach, ja, ganz einfach schon Value abgegriffen, wofür man hätte sonst mehr bezahlen müssen, okay. Wie siehst du denn das? Weil es gibt ja immer, du machst es mit ADP, du schreibst konkrete Namen dahinter und dann ist es ja tatsächlich meistens so, dann wird es ja wenn man das im Nachgang machen würde, tatsächlich absurd werden und die Leute würden Nein sagen. Wie reagierst du, wenn dir dann Leute Bilder von Trade-Kalkulatoren schicken?
Du meinst in Trade-Verhandlungen?
Genau, also es ist dann, was weiß ich, du bist jetzt an 204 dran und dann kommt ein Angebot reingeflattert für den 204 und du siehst halt, ja, es ist das Bild eines Trade-Calculators.
Ja, dann kommt es ja erstmal, da muss man sich erstmal den Trade-Calculator angucken. Ich persönlich, ja, kommt immer ein bisschen drauf an, ich halte davon nur bedingt was. Natürlich kann man damit grob, wenn man dem Ranking, was im Hintergrund läuft, das muss man ja verstehen, dass ein Trade Calculator halt eben immer mit einem Ranking der jeweiligen Website dahinter läuft. Wenn ich damit d'accord gehe, dann sage ich, okay, kann man sich sicherlich mal angucken, aber es gibt natürlich auch viel Schund. So, und gerade die umsonst zu bekommen sind, da kann man sowas dann natürlich auch für sich nutzen. Also ich sage erstmal, ich bilde mir dann selber meine Meinung, gucke, welcher Spieler, gegen was bietet derjenige mir an und gucke dann halt, okay, wie kann ich diesen Trade Calculator dann auch im Zweifel dagegen, also oder für zu meinem Vorteil verwenden. Also genau, für mich ist das eigentlich eher teilweise ermüdend mit Trade-Calculatoren, weil, ja, es ist halt auch viel Unsinn und viel Schund oder auch was ich erlebt habe, dass dann Rookie-Picks auch erst zu spät angepasst werden vom Value, dementsprechend, und wenn man dann weiß natürlich, was jemand für einen Trade-Calculator benutzt, gut, selber schuld, ne, wenn man sich nur darauf verlässt. Also da würde ich jedem auch von abraten und würde dazu raten, eher den gesunden Menschenverstand zu nutzen. Natürlich, wie gesagt, zum Überprüfen alles okay. Ne, wenn man sich jetzt unsicher ist und denkt, wie sieht das aus? Oder ne, so, alles okay, aber weiß ich nicht. Also ich bin da kein großer Fan von.
Ja, danke für den Hinweis. Ich denke, das Entscheidende ist, wenn es umsonst ist, kann es schon mal nicht sonderlich gut sein. Denn die Leute, die wissen, dass sie was Gutes auf den Markt bringen, die können dafür auch schon ein bisschen Geld verlangen. Ja? Wir kennen da ein paar und die verlangen nicht Unsummen dafür, aber die wissen, dass sie halt $5, $10, $15 für den Jahresgebrauch dann auch verlangen können und dass es gerechtfertigt ist. Und dann kann man das auch so dementsprechend einordnen. Es gibt zum Beispiel von Fantasy Pros so ein umsonst Chart, ja. Das finde ich zum Beispiel so ein Dynasty Trade Value Chart. Obwohl es ein guter Mann macht, also Mike Taglier ist sicherlich einer der besseren Analysten, die da draußen rumlaufen, auch wenn man Fantasy Pros nicht mögen muss. Aber also das ist dann zum Beispiel keine sonderlich gute Geschichte. Und auch da würde ich den Leuten eher davon abraten, das als bare Münze zu nehmen, sondern es sind mehr so Orientierungshinweise, ja.
Genau.
Die, an denen man sich dann als Anfänger dann ja so ein bisschen dranhangeln kann, damit man halt nicht komplett übers Ohr gehauen wird, was du sicherlich auch schon erlebt hast, was ich erlebt habe und was natürlich auf Dauer dann eine Liga zerstört, wenn die schon mit irgendwelchen Hanebüchen-Trades in den Startup reingeht, da erholen sich dann manche Teams saisonslang nicht mehr von diesen Fehlern, die dann am Anfang gemacht wurden.
Nee, genau, da stimme ich dir zu, natürlich. Also als Anfänger und da sind solche Hilfen natürlich völlig in Ordnung und soll man auch reingucken, soll man auch nutzen. Und ich denke auch immer, es gibt mittlerweile auch ein paar Leute, die Ahnung haben, die man auch, ja, mit denen man auch in Kontakt kommen kann und die auch mal fragen kann. Ne? Soll jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit sein, aber ich sag mal, keine Ahnung, wenn jemand einen Dynasty Trade hat, wir zum Beispiel in unserem Podcast analysieren dann auch öfter mal Hörer-Trades, also von daher, wenn man da eine Frage hat oder so, oder wenn es akut ist, dann kann man uns sicherlich da auch mal schreiben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das auch möglich ist, aber nehme ich mal an.
Ja, wir sind ehrlicherweise in das Untersuchen von Trades, also wie wir es auch nachher mal machen werden, sind wir noch nicht so ganz eingestiegen. Wir sind noch relativ, wir sind jetzt so um die 25. Folge rum. Da arbeiten wir noch so ein bisschen so die Basics ab, ja. Was ich bei euch halt gut finde, ist, dass ihr sagt, alles klar, es ist ein Dynasty-Podcast und ja, und Trades nehmen halt nun mal in Dynasty eine sehr große Rolle ein. Und da kannst du das natürlich als ein regelmäßiges Segment auf jeden Fall nutzen. Ich habe vielleicht noch hier eine kleine Geschichte zu, wie sollte man auch solche Trades angehen, weil du hast jetzt vorhin, wie gesagt, es war hypothetisch, du hast gesagt, erste Runde, dann zur zweite Runde und fünfte Runde. Was aber auffällt, wenn man sich dann mal später die Namen aufschreibt aus den Runden, dann merkt man, dass man, also es gibt dann, und deswegen macht es Sinn, mit Tiers immer zu arbeiten, ja. Irgendwann mal kommt so ein Drop-Off. Also, was weiß ich, sechste Runde kommt ein Drop-Off und dann wird es schlechter. Und sechste bis siebte Runde sind dann relativ ähnliche Spieler und dann wird es wieder schlechter, ja. Also es kommt immer so ein kleiner Sprung. Und es macht Sinn zu schauen, alles klar, wo sind ähnliche Spieler, und wenn man dann sieht, alles klar, sechste bis achte Runde sind eigentlich Spieler, die ich ähnlich beurteile, ja, dann kann man auch, wenn man seinem Gegenüber sagt, du pass auf, ich will gar nicht den Sechstrunden-Pick haben, sondern ich will siebte und achte haben anstatt dessen, dann sagt sich der Gegenüber vielleicht, ah, alles klar, der will gar nicht so einen hohen Pick haben, der will eher mehr Picks haben. Und ist dann vielleicht eher bereit, weil der vermeintliche Top-Pick, den kann er ja dann noch behalten. Und das kann man vielleicht auch noch so mal als kleine Strategie so ein bisschen mitnehmen, einfach zu schauen, wo sind die Gruppierungen im Draft? Also welche Spieler würde man in die gleiche Gruppe einordnen, um dann aus dieser Gruppe heraus mehrere Picks versuchen zu generieren. Und wenn die Gruppe über drei Runden geht, wunderbar, dann schaue ich, dass ich vielleicht aus den zwei späteren Runden, aus den drei Runden halt dann Picks bekomme, weil ich relativ ähnliche Spieler bekomme. Ja, weil ich denke mir jetzt, also die Beurteilung von Brandon Ayuk und Cortland Sutton und Devontae Smith und Kenny Golladay und Deontay Johnson und Chase Claypool, die wird relativ ähnlich sein. Es kann aber sein, dass zwischen den Picks, dass da 14 Picks zwischen zwei Namen aus den genannten jetzt liegen.
Ja, das sehe ich, also sehe ich auch absolut so. Besonders, was immer auch einen Effekt hat, was einfach, ja, ob du nun zum Beispiel, wenn du an, sagen wir mal, 5-11 und 6-2 Picks hast und du willst irgendwie einen Trade machen, dann, ich sag mal, und das sind dann wirklich irgendwie zwei Picks dazwischen, dann biet halt den Fünf-Runden-Pick an, weil das einfach psychologische Auswirkungen hat. Also das ist einfach irgendwie, ja, ist einfach so, ist eine Runde früher, obwohl es dann vielleicht einfach effektiv nur zwei Picks sind. Das hilft manchmal schon.
Absolut, das sind so die Kleinigkeiten, aber die Kleinigkeiten, die wirklich was ausmachen, weil Fünf-Runden-Pick ist halt was anderes als ein Sechs-Runden-Pick. Ja. Gefühlt rechnen da Leute immer 10 bis 12 Picks dazwischen. Und in dem Fall, wie gesagt, sind's nur zwei, ja. Aber okay, jetzt haben wir relativ über das Allgemeine gesprochen. Wenn wir etwas fokussierter werden, es gibt ja verschiedene Positionen, klar, Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End. Und jede Position geht mir ja so ein bisschen anders an. Lass uns heute so ein bisschen auf Receiver fokussieren und da mit den Wide Receivern anfangen. Wie ist so, hast du eine Taktik, eine Strategie, wenn es um Wide Receiver geht? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Ja, also in der Regel, ich sage jetzt in der Regel, weil du musst eigentlich immer bei jedem Draft immer gucken, so ein bisschen was passiert. In der Regel will ich eigentlich keinen Receiver früh nehmen. Also ich fade Wide Receiver am Anfang eigentlich komplett, weil die Position einfach extrem tief ist. Und je nachdem, wie du dein Team danach ausrichtest, ist es eigentlich, ja, der Punkte-Advantage, den du generierst, ob du nun einen Wide Receiver 2 oder einen Wide Receiver 4 hast, ist eigentlich minimal. Also im Vergleich dazu, was man auf anderen Positionen hat. Dementsprechend würde ich eigentlich Wide Receiver am Anfang eher ignorieren. Es sei denn, ich habe jetzt beispielsweise ja, meine vierte oder meine ersten vier Runden sowieso weggetradet, ne? Dann irgendwann ist dann Wide Receiver eben das, was interessant ist. Oder aber es fällt irgendjemand so absurd tief. Ich hatte das vor einiger Zeit, da ist Devante Adams in die vierte Runde gefallen, weil eben alle Running Back fokussiert waren. So gut, in der vierten Runde lasse ich dann auch einen Devante Adams natürlich nicht auf dem Board, ne? Das ist, denke ich, dann relativ klar. Genau, also immer gucken, ob irgendwie ein absurder Value da ist. Ansonsten immer Receiver bekomme ich auch noch in der siebten oder achten Runde.
Viertel, weißt du, was ist? Also erstmal, wir brauchen natürlich mehr so Lautsprecher wie dich, die genau das in die Welt rausposaunen. Das Schlechte dran ist natürlich, dass es Leute sich zu Herzen nehmen und es dir und mir schwerer fällt, sehr gute Startup-Drafts hinzubekommen. Und wir haben uns nicht abgesprochen vorher, aber es ist tatsächlich auch genau das, wie ich über Wide Receiver ticke. Ja, es hat zu viele, zu gute. Wir spielen einfach mit, die NFL-Teams spielen fast alle durchgängig mit drei, teilweise mit vier sogar schon. Die Anzahl nimmt zu. Und es verteilt sich immer mehr. Es gibt immer weniger Alpha-Wide Receiver. Also nicht, dass es keine gibt, aber es gibt immer weniger. Und warum früh in etwas investieren, was es später immer noch zu Genüge hat?
Ja.
Und ich finde, es wird schön deutlich, also wenn man einfach, ja, bei den Running Backs, sage ich mal so, an, also sogar bei, also David Montgomery, Running Back 20, hast du da ein gutes Gefühl? Bei David Montgomery?
Gutes nicht, aber kommt, der Montgomery fällt in der Regel in eine Range, wo ich keinen Running Back mehr nehme.
Genau darauf will ich ja hinaus. Du willst Damon Montgomery nicht mehr picken.
Ja.
Ja. Denn wenn du ihn picken musst, weil er sozusagen jetzt der nächste Running Back auf dem Board ist, dann hast du es eigentlich schon verkackt. Ja. Wenn du David Montgomery picken musst, ist es das beste Zeichen dafür, dass du den Draft eigentlich schon verkackt hast. Ja. Du hast irgendwo, hast du in irgendwas investiert, was es eigentlich nicht wert gewesen ist. Ja. Weil die Wahl ist dann, gehst du lieber drei Running Backs vorher mit Clyde Edwards-Helaire und, also ein einfaches Beispiel, CeeDee Lamb und David Montgomery oder Clyde Edwards-Helaire und DJ Moore.
Ja, Clyde und DJ.
Ja. Und dann sagt eigentlich der gute Fantasy-Spieler, sagt dann Clyde und DJ, ja, weil der Unterschied zwischen dem Wide Receiver ist sehr marginal, aber der Unterschied zwischen den Running Backs ist relativ groß.
Ja.
Und einfach dieser, und das meinte ich vorhin mit Tiers, ja, mit diesen Gruppierungen, das ist dieser Drop-Off, der dann extrem kommt, und in dem wollen wir uns nicht verfangen, ja.
Ja, und gerade wenn ich da auf dein Beispiel nochmal eingehen darf, es ist ja auch so, gerade bei diesem Beispiel, da haben wir ja perfekt eigentlich das Beispiel, wo ich auch wieder Spieler eigentlich am Ceiling drafte. Es ist so, Montgomery hat letztes Jahr, wo war er, Running Back 4, eine Running Back 4 Saison gespielt. So, und ist trotzdem Startup ADP irgendwie vierte oder fünfte Runde. Wie gesagt, ich habe jetzt nur so mal grob im Kopf, ein CeeDee Lamb, auch da ist eigentlich, der wird auch ja schon am mehr oder weniger, natürlich, wenn er jetzt eine Wide Receiver 1 Saison hinlegt, wird er nochmal ein bisschen steigen, aber viel geht da auch nicht mehr. Bei den anderen beiden, die du gerade angesprochen hast, ist ja im Prinzip, die haben, kommen gerade beide im Prinzip von aus einer Floor-Saison und haben nochmal massives Wachstum ist da möglich. So, also, und das ist ja allein schon der Punkt, worauf man da gucken muss.
Ich muss jetzt natürlich ehrlich sagen, CeeDee Lamb ist natürlich, ich glaube, CeeDee Lamb würde im Moment als Dynasty Wide Receiver 1 durchgehen, wenn Dak Prescott die Saison durchgespielt hätte.
Ja, das ist gut möglich. Das ist möglich.
Ja, also, ich hab's, pass auf, ich hab's damals, überleg mal, ich hab, und da geht jetzt Gruß raus an Flo, ich habe es damals nicht geschafft, ich habe einem Tight, einem Die Hard Titans Fan, ja, nicht geschafft, AJ Brown für CeeDee Lamb anzudrehen. Was heißt anzudrehen? Ich habe ihm das angeboten und er hat abgelehnt. Er hat sich überlegt, aber er hat abgelehnt. Es war aber zu Beginn der Saison, es war vor der Deckverletzung. Ja. Damit will ich einfach nur darauf hinaus, dass natürlich das Ceiling von CeeDee Lamb ist natürlich ja, Wide Receiver 1 in Dynasty, ja, weil er natürlich auch noch verdammt jung ist. Aber mit einer verdammt guten Saison kann es auch mit DJ Moore passieren, weil der ist auch noch immer noch verdammt jung.
Ja, genau. Ich glaube, zwischen den beiden liegen irgendwie nur ein oder zwei Jahre, glaube ich. Ja, und nur, ja, aber das der Unterschied ist einfach, und da, um darauf zu kommen, wenn Clyde Edwards-Helaire jetzt eine Top 8 Running Back Saison spielt, er ist auch noch ziemlich jung, und CeeDee Lamb spielt eine Wide Receiver 1 Saison. Wer geht zuerst im Startup?
Das ist das Nächste. Das ist das Nächste, ja. Also, ja, also im, also auch da wieder, ja, im Moment in Superflex Startups hat es in der ersten Runde keinen einzigen Wide Receiver.
Ja, genau.
Kein. Es gehen nur Quarterbacks und Running Backs.
Ja.
Ja. Und Devonta Adams ist nicht 31. DK Metcalf ist noch verdammt jung. Ja, Justin Jefferson hat die beste Rookie-Saison aller Zeiten gespielt. Ja, und ist 21. Also man würde sich denken, alles klar, da ist eigentlich auch die Möglichkeit gegeben, dass die in die erste Runde reinkommen könnten. Nein, tun sie aber nicht. Frühestens zweite Runde. Ja.
Und ich glaube, das wird für Receiver nicht besser werden. Also ich glaube eher, dass da die Leute immer mehr verstehen, also Positional Value einfach verstehen, und wenn dann auch noch ein bisschen der, ja, ich will nicht sagen Irrtum, aber der, dieses Narrativ ausgeräumt ist, dass Wide Receiver so viel länger leben, ja, tun sie etwas, aber es ist nicht so extrem wie immer beschrieben, und ich denke mal, dann werden wir irgendwann nur noch ganz wenige Receiver überhaupt in den ersten zwei, vielleicht drei Runden sehen.
Man muss einfach nur den Satz richtig sagen. Nicht Wide Receiver haben eine längere Dauer in der NFL. Sehr gute Wide Receiver haben einen längeren Aufenthalt in der NFL. Klar, du kannst, wenn du ein sehr guter Wide Receiver bist, ja, kannst du 10 Jahre Wide Receiver spielen. Du kannst nicht 10 Jahre Running Back spielen. Das gibt die Position einfach nicht her. Ja? Aber du kannst 10 Jahre Wide Receiver spielen, und das schaffen auch sicherlich mehr. Also ich meine, es gibt, ja gut, es gibt einen Frank Gore, ja, aber es gibt einen Frank Gore, und es gibt zig Wide Receiver, die 10+ Jahre spielen können, aber das sind halt nur die Besten.
Genau. Und da muss man auch gucken, wie viele von den 10 Jahren sind dann wirklich produktiv und überaus nützlich für Fantasy gerade eben auch, ne? Also das sind dann wirklich nur die allerwenigsten, wie du schon sagst.
Ja, und also auch, es sind nicht mal die sehr guten, zum Beispiel ein AJ Green hat, ich glaube, in seiner Karriere, wenn man die ersten 6 Jahre nimmt, gehört er zu den 5 Besten aller Zeiten. Aber sogar ein AJ Green ist nicht in der Lage, jetzt auch wegen Verletzungen die letzten 2 Jahre, aber ist da auch nicht in der Lage, nach seinem 30. Jahr, also seine 6 überragenden Jahre auszudehnen auf 10+ Jahre. Nicht mal ein AJ Green, ja, der in seinen ersten 6 Jahren überragend war. Also es ist nicht einfach, lange in der NFL zu bleiben. Und da muss kommt auch eine gehörige Portion Glück noch dazu, und deswegen kann man nicht zwangsläufig davon ausgehen, ja. Okay, ja. Nachdem wir und jetzt die, ja, willst du noch was zu Wide Receivern sagen?
Ja, ich wollte einfach nur mal auch sagen, es ist halt einfach auch da sehr, sehr fluide, wer gerade unter den Top 24 ist oder auch in den Top 10 ist. Spieler wie Michael Thomas oder auch Chris Godwin waren irgendwo Top 3 Fantasy Wide Receiver noch vor kurzem. Und wo gehen sie jetzt? Ne? Also die haben so massiv an Value verloren, wie es selbst für manche Running Backs schwierig wäre.
Es gibt diese, also deswegen lohnt es sich auch nicht, früh Wide Receiver zu nehmen. Guck mal, letztes Jahr hat Michael Thomas diesen abartig hohen Wert gehabt, weil er die Saison zuvor natürlich überragend war. Und dieses Jahr ist es wieder so, dieses Jahr ist Michael Thomas ein Value. Und sei mal ganz ehrlich,
ja.
Würdest du dich wundern, wenn Keenan Allen nächstes Jahr als Wide Receiver 1 durchs Ziel gehen würde?
Boah, 1 fällt.
Also würdest du dich wundern, würdest du sagen,
ja, doch.
Keenan Allen, wie hat der das geschafft? Also Keenan Allen bekommt seit Jahren die meisten gehört zu den Wide Receiver mit den meisten Targets. Würdest du dich wundern, wenn Allen Robinson Nummer 1 Wide Receiver werden würde?
Also bei Keenan Allen ja, aber...
Wenn Amari Cooper gesund bleibt.
Bei Keenan Allen würde ich mich wundern, weil ich da das Touchdown-Upside tatsächlich etwas, ja, da bin ich etwas skeptisch, aber bei Allen Robinson als One-Man-Show in Chicago mit jetzt Fields auf gar keinen Fall.
Genau, es geht so darum für mich, die Wide Receiver zu finden, die durchaus das Potenzial haben, ganz da vorne reinzustoßen, aber die vielleicht in der Saison vorher nicht ganz so abgeliefert haben. Kein Mensch redet in der Zwischenzeit über Amari Cooper. Ja, der 26-jährige Amari Cooper, der mit einem der besten Quarterbacks nächstes Jahr wieder zusammenspielen wird, mit einer O-Line, die sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen wird. Da redet niemand darüber. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn Amari Cooper als Wide Receiver 1 durchs Ziel gehen würde. Und deswegen lohnt es sich nicht, in den Wide Receiver 1 aus der Vorsaison viel zu investieren. Der Preis ist zu hoch. Es gibt in den späteren Runden, ich würde sogar manchmal noch weiter gehen, wo wird Odell Beckham gedraftet? Um Wide Receiver 30 bis 35 rum. Odell Beckham, ja. Wide Receiver 35. Ja, wollen mich denn die Leute verarschen? Ich wäre nicht überrascht, wenn Odell Beckham ein Top 5 Wide Receiver, also da wird doch niemand sagen, oh, fuck, wie hat's denn Odell Beckham in die Top 5 der besten Wide Receiver geschafft in der Saison? Das ist doch durchaus im Bereich des Möglichen.
Ja, natürlich, aber also bei Odell Beckham musst du mich jetzt nicht fragen, da bin ich der falsche Ansprechpartner, den fade ich, aber grundsätzlich, nee, hast du recht, klar.
Du kannst ihn ja faden, ja, aber es ist einfach Value, ja, es ist einfach Value, der spät noch auf einen wartet, den man bekommen kann.
Ja.
Und das muss man sich, wenn es um Wide Receiver geht, vor Augen halten.
Ja, das ist definitiv so, wenn man, solange ich einen Brandon Cooks in Runde 9 oder 10 bekommen kann, ist das alles okay.
Okay, das ist natürlich auch das extremste Beispiel genannt, was Wide Receiver Value anbelangt. Aber ja, nehmen wir so hin. Wie ist es mit Titans? Titans, beschissene Position. Wie siehst du das mit Titans?
Ja, Titans kommt auch auf mein Teambild natürlich an immer. Ne? Was will ich? Will ich angreifen? Also wenn ich wirklich Contender, also ich drafte, um Contender zu sein, jetzt will mit mir niemand downtraden, ich krieg's nicht hin, dann will ich auf jeden Fall einen Tight End in den, also einen der Top 3 Tight Ends haben in Dynasty. So, und was die Production angeht. Das heißt also Kelce, Kittle oder eben, und das ist für mich der größte Value, was Tight End betrifft, beziehungsweise vielleicht sogar was für einen Contender überhaupt ein Spieler sein kann, und zwar ist Darren Waller. mein Tight End 1 in Dynasty aktuell. Und ja, der also ist seit 2 Jahren absolut underrated, ist da praktisch die 1 in der Offense und ja, bekommt nächstes Jahr wieder 150 Targets und dann wundern sich wieder alle.
Pass auf, sehr interessanter Gedanke. Erklär mal für die Zuhörer, warum Darren Waller Tight End 1?
Warum? Einfach die Mischung, also Kelce wird der produktivste, also wir reden immer über Dynasty. Kelce wird der produktivste sein, wenn keine Verletzung oder sowas ihn trifft, weil der einfach in der High-Flying-Offense der Chiefs spielt. Ganz klar, aber Kelce ist mittlerweile 31 oder 32, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend hat er auch schon ein gewisses Alter. Genau. Dementsprechend nehme ich dann den 3 Jahre jüngeren Darren Waller, der, ja, wie wir wissen, ein konvertierter Wide Receiver ist und das sieht man auch. Also ich habe Waller letztes Jahr wirklich einige Male auch live spielen sehen und der Junge ist einfach ein Monster. Also das ist einfach, der ist riesengroß, ja, ist einfach ein super starker Spieler und wie gesagt, in der Raiders Offense, die durchaus okay ist. Gruden ist an sich, so schlecht er als GM praktisch auch ist, ist er aber auch ein guter Coach. Dementsprechend weiß er es auch, seine Nummer 1 Waffe im Passspiel einzusetzen. K und Waller haben eine super Verbindung und die Raiders Defense ist mal wieder nicht besser geworden. Dementsprechend werden sie auch werfen müssen. Ich glaube, letztes Jahr irgendwie 550 Pass Attempts in der Offense und ja, Wer soll die Bälle da fangen? Also ein Henry Rux oder sowas sehe ich da jetzt noch nicht als 100-Target-Spieler. Dementsprechend im Vergleich zu Kittle, der eher in der Run-Heavy-Offense mit einem lauflastigen Quarterback mit Lance dann sein wird, sehe ich da im Vergleich vom Volume noch nicht. Und genau, bei Kelce ist es einfach das Alter. Dementsprechend Waller Tight End 1. Pitts ist für mich zu teuer, für keinen NFL-Snap gespielt. Das Risiko will ich nicht eingehen.
Sehr interessant ist, dass wenn man sich die Zahlen wirklich anschaut, ja, sich einfach auf die Fakten fokussiert, dann sieht man, Kelce und Waller haben ungefähr gleich viel Targets gehabt. Letzte Saison 145 zu 146. Ja. Waller spielt in seiner eigenen Offense eine wichtigere Rolle, was man an der Target Share sieht, 25%, Kelce zu 28%. Waller, sie bekommen ungefähr gleich viele Red Zone Targets, auch da hat Waller leicht die Nase vorn und Waller ist 3 Jahre jünger. Plus, er ist sowieso schon athletischer. Also selbst wenn beide gleich alt wären, es ist einfach, wie du es vorhin gesagt hast, Waller ist eigentlich als Wide Receiver in die NFL gekommen und hat dann einfach Probleme gehabt und es ist einfach lange in der Versenkung verschwunden gewesen. Und er ist schon athletischer, ist dazu noch jünger und Waller ist in seiner eigenen Offense der wichtigere Spieler. Also Waller ist für K wichtiger als Kelce für Mahomes. Ja, sieht man ja auch, wenn man sich die Receiver-Cores beider Teams anschaut,
ja.
Dann sieht man das ja auch, ja, was bei den Raiders rumläuft und was bei den Chiefs rumläuft. Insofern, also es spricht gar nichts dagegen. Das ist sauber begründet und man kann es definitiv so sehen. Es wird natürlich auch jemand sagen, du, wie kann man Kelce auf 1 haben? Aber ich finde, man kann auch nicht sagen, wie kann man Waller auf 1 haben? Nee. Weil 3 Jahre sind dickes Brett.
Ja. Ja, und dazu ist es so, die Raiders verlieren auch noch Nelson Aguilar. Hätte man auch nie gedacht, dass das mal eine Rolle spielt. Aber damit sind ja auch nochmal wieder mehr Targets, die zu vergeben sind in der Offense. Und so wirklich ja. um jemanden ja, bemüht, der da Waller irgendwie weniger Target Share bescheren könnte, haben sie ja auch nicht. Also es ist, ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum der Wert nicht sogar noch steigen könnte, der Target Share Wert.
Unsere Hoffnungen liegen auf Bryan Edwards, den wir letztes Jahr auch mit viel Hoffnung gedraftet haben und wo in der ersten Saison nicht wirklich was zustande kam. Und jetzt hoffen wir mal, dass er zumindest dieses Jahr da was reißen kann in Las Vegas. Aber gut, jetzt haben wir uns natürlich viel um Trades, erste Runde, zweite Runde, Downtraden, wie gehe ich die Wide Receiver Position an, wie gehe ich die Tight End Position an, ja, dieser Superstar oder gar nichts Ansatz, ja, ich teile den. Wenn wir jetzt aber ein bisschen in tiefere Regionen gehen, ja, gibt es ja auch hoffentlich einen Spieler, wo du sagst, du pass auf, also im Moment geht dieser Spieler recht spät in Drafts. Ich glaube aber an den. Ich glaube, dass es ein guter Spieler noch werden kann. Diese Saison, nächste Saison, wenn sich die Situation in diese Richtung entwickeln würde. Was hast du da an Namen für mich?
Ja, also wenn wir gerade schon über Tight Ends gesprochen haben und wir jetzt mal den Fall annehmen, einfach, dass wir jetzt keinen der Top-Spieler bekommen haben auf der Position, jetzt irgendwann in Runde 10 oder 11 feststellen, oh, Tight End gibt's ja auch noch, dann würde ich zum Beispiel mit Anthony Firkser von den Titans gehen. Firkser hat letztes Jahr 53 Targets gesehen, obwohl Jonnu Smith neben ihm gespielt hat als erster Tight End im Team. Dazu haben die Titans eigentlich jeden Spieler, der einen Ball fangen kann, außer AJ Brown verloren. Das und eben Anthony Firkser. Das heißt, er misst sich da, was die Targets betrifft, mit Spielern wie Josh Reynolds oder den Rookies. Wie heißt der? Auch Death Fitzpatrick und einem weiteren Sleeper in Rookie Draft, Racy McMath. Also wie man schon hört, jetzt nicht gerade die elitäre Garde. Und dementsprechend dann würde ich eben Anthony Firkser nennen. Bei den Titans sind aktuell 224 Targets offen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Offense wird vielleicht etwas schlechter, so dann sind immer noch um die 200 Targets offen. 65 davon waren letztes Jahr Tight End Targets. Das heißt also, Firkser ist für mich auf jeden Fall ein Spieler, bei dem es mich nicht wundern würde, wenn er unter den Top 8 Tight Ends landen würde am Ende der Saison.
18,3% Hog Rate. Hog Rate ist eine Statistik, die Targets per Snap anzeigt. Also erstmal musst du auf dem Feld stehen. Klar ist, wenn du nicht viel auf dem Feld stehst, aber relativ solide, du hast 53 Targets genannt, angepasst wirst, dann ergibt sich natürlich eine sehr hohe Hog Rate. Und es gibt in der ganzen NFL nur einen Tight End, der eine höhere Hog Rate als Anthony Firkser hatte. Der hatte nämlich nur knapp 30% Snapshare und hat aber in dieser sehr begrenzten Zeit auf dem Feld 53 Targets gesehen und das ergibt dann eine sehr hohe Hog Rate und wenn er das nur ansatzweise, also ich glaube nicht, dass er das jetzt als Tight End 1 über eine Saison hinweg halten kann, muss er aber auch nicht. Es langt, wenn es einfach nur in diese Richtung geht und mit all den vacated Targets aus Tennessee, warum nicht, es gibt jedes Jahr einen Tight End, der aus dem Nichts irgendwie auftaucht und es ist ja auch nicht schwer, in die Top 10 der Tight Ends reinzukommen, ja, wenn du ein paar Touchdowns fängst, ja, und zwei, drei Catches pro Spiel machst, dann bist du durchaus schon in der Lage, Top 10 Tight End zu werden. Warum soll es nicht Anthony Firkser sein?
Genau.
Ja, also bin ich bei dir, okay, wenn wir nicht über Wide Receiver oder Tight Ends sprechen würden, sondern auf die Position Running Back gehen würden, Was hältst du eigentlich von Chuba Hubbard? Jetzt in der Position, in der er ist.
Ja, Top 3 Handcuff oder Top 3 Backup Running Back in der NFL für mich. Ich finde, ich habe ihn schon bei uns im Podcast auch öfter als Target in der dritten Runde in Rookie Drafts angepriesen. Bin also absolut begeistert, wenn McCaffrey wie letztes Jahr sich verletzt, dann Feuer frei.
Also Chuba Hubbard ist, ich bin ehrlicherweise ein bisschen zu spät aufgewacht. Hab's in der JIT-Liga habe ich es dann tatsächlich noch hinbekommen, darauf zu reagieren. Aber davor in ein, zwei Rookie-Drafts habe ich ihn mir entgehen lassen. Und wie du es sagst, also in der Zwischenzeit, also wenn Mike Davis in der Lage ist, so eine Saison aufs Parkett zu zaubern, dann sollte doch Chuba Hubbard nach Tony Pollard und Alexander Mattison gefühlt eigentlich der Nummer 3 Handcuff in Dynasty derzeit sein. Ich gehe davon aus, dass du auch Pollard und Mattison als deine 1 und 2 hattest.
Ja, also Pollard, genau, wäre einer, den ich da ansprechen würde. AJ Dillon ist, könnte man da auch noch nennen, wenn man jetzt über Top Handcuffs spricht. Genau, aber sonst, ja. Gut, Mattison ist halt die Frage, ob das noch so ist, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass wenn da einer darum geht, dass wenn er das Volume bekommt, dann sieht das auch gut aus.
Okay. Ich werde dich mit einer Trade-Analyse aus dem Gespräch entlassen. Und wir haben uns für eine Sache entschieden. Und da bin ich sehr gespannt, wie du die Situation in der Mannschaft jetzt da auseinanderklamüserst. Und zwar, du hast bekommen T. Higgins und du hast abgegeben Michael Pittman und den 206 im Rookie Draft dieses Jahr. So, warum hast du diesen Trade so gemacht?
Genau, es ist eine...
Und was ich nicht hören will, ist jetzt, also komm mir nicht mit, ich musste Platz im Kader schaffen, ja, sondern das lasse ich als Argumentation nicht durchgehen. Ich bin gespannt, wie du die Situation bei den Bengals siehst.
Mhm, ja, erzähle ich dir kurz. Also genau, jetzt erstmal ein bisschen zum Team oder zur Liga auch. Das ist eine 14-Team Superflex PPR-Liga mit 10 Startern. Genau, da ist es so, ich hatte mein Team war im Rebuild, ich hatte im Rookie Draft 19 Draft Picks, davon also einen Großteil in den ersten 3 Runden und dann war es so, ist es im Rookie Drafts dieses Jahr so gewesen, ungefähr in der Range vom 18., 19. Pick wird das Value also massiv schlechter. Und sieht man auch an, ich habe jetzt ja auch nochmal aufgeschrieben, zum 2-6, das war also, als ich on the clock war mit dem Pick, da waren noch Spieler wie Kadarius Toney, St. Brown oder Diami Brown verfügbar, haben mich alle nicht so vom Hocker gerissen, dementsprechend war ich da auch bereit, den Pick abzugeben. Ich hatte Michael Pittman, von dem ich an sich vom athletischen Profil her eigentlich war der in Ordnung, aber leider war es nun im letzten Jahr so, dass Pittman nicht so gut gespielt hat, dementsprechend seine ADP von 99 auf 113 gefallen ist und wenn man da mal drauf achtet, es wird ja oft auch hingewiesen, bei Low-Spieler, die im ersten Jahr, also Rookies, Wide Receiver, die im ersten Jahr nicht geliefert haben, die Wahrheit ist aber, oftmals ist das eigentlich nicht so gut. Wenn ein Spieler in der ADP fällt, von Mai zu Mai übers Jahr, dann ist es oftmals so, dass man den Spieler dann besser loswerden sollte. Wie gesagt, das ist deshalb hier Pittman für mich. Deswegen bin ich bei ihm eher raus. Bei Higgins ist es so, Higgins ADP aktuell im Mai ist 72, im Vergleich zum Vorjahr 100. Dementsprechend, also der hat seinen Wert sehr, sehr gesteigert. Lag natürlich zum einen an der guten Rookie-Saison. Higgins auch Production-Profil, also wie er im College geliefert hat, wann sein Breakout war, sind auch alle Sachen, die für ihn sprechen. Athletik, naja, okay, aber er hat halt gezeigt, dass er in der NFL spielen kann. Dementsprechend kein Problem. Und es ist so, Higgins oder auf Higgins bekommt man aktuell einen massiven Discount. Das heißt also, der war im März noch nach ADP Spieler 52, jetzt wie gesagt 72. Jetzt, du hast mich ja nach der Bengals oder nach der Situation der Bengals gefragt. Für mich ist das eine Offense, die, also wenn Joe Burrow wieder fit ist und spielen kann, eine Mannschaft, die locker die 600 Passversuche knackt, also mit Burrow waren sie auch on pace für über 600 Pass-Attempts. Die Defense ist nicht wirklich besser geworden, hat sogar noch Spieler wie Carl Lawson verloren. Also ich sag mal, das sollte weiterhin eine Drehtür bleiben. Dementsprechend müssen die Bengals halt punkten und den Ball bewegen. Heißt auch, dass ich glaube, dass Joe Burrow da 3, beziehungsweise wenn man Mixon mitrechnet, auch 4 Fantasy-Optionen supporten kann. Die beiden Outside-Receiver mit Higgins, mit dem er letztes Jahr schon gut zusammen funktioniert hat, und Chase, der natürlich auch eins seiner Lieblingstages aus dem College ist, und dazu Tyler Boyd im Slot, der da, ich sag mal, sowas wie das Sicherheitsnetz ist, also weil die Bengals natürlich auch keinen Tight End haben, was hier noch auch dem Ganzen zuträglich ist, sodass die Targets sich eben auf diese 3 beziehungsweise 4 Spieler konzentrieren sollten. Ich glaube also, dass es möglich ist, dass wir hier mindestens mal 2 Wide Receiver 2 für Fantasy und einen Wide Receiver 3 für Fantasy sehen. Mindestens. Mit Upside für mehr. Also ich halte auch eine, Mike Evans, Chris Godwin Offense nicht für ausgeschlossen. Also dass wir hier sogar dann 2 Wide Receiver mit Higgins und Chase sehen, die auf kurz oder lang dann auch mal zusammen unter den Top 12 landen.
Bevor ich dir zustimme, muss ich natürlich trotzdem einmal festhalten, dass du letztes Jahr es verkackt hast, weil du hast Pittman über Higgins gepickt. Den Fehler hast du letztes Jahr gemacht. Weil zu dem Zeitpunkt waren
nee, habe ich nicht.
Ah, wie bist du dann an Pittman gekommen? Weil du musst ja...
Live, während wir sprechen, rufe ich mir den Rookie-Draft auf und sage dir, wann wer gegangen ist.
Ah, okay.
Weil ich bin mir sicher, dass der...
Dass der schon weg war, als du dran warst.
Der war, ja.
Ah, okay.
So, 220 Rookies only, da schauen wir mal. So, T. Higgins ist gegangen an 1,14, das war ja eine 14er Liga, ja. Und ich habe Michael Pittman an 2,4 gepickt.
Ah, okay. Ja, es tut mir natürlich leid. Das tut mir natürlich leid, ja. Ja, es gab letztes Jahr diese eine Gruppe mit Higgins, mit Denzel Mims, mit Henry Rux, mit Michael Pittman, die je nach Gusto, mal ist der eine früher gegangen, dann ist der andere mal früher gegangen, ja. Und
ja.
Aber ja, ich hatte letztes Jahr tatsächlich
Rager war da auch mit drin.
Ja, Rager war so in der Gruppe davor. Also Rager ging eigentlich schon regel, also Rager und Judy und Justin Jefferson, die haben sich die Plätze 2, 3 und 4 geteilt. CeeDee Lamb war die 1. Und dann hat sich die Vierergruppe Higgins, Mims, Rux, Pittman um Platz 5 gestrichen. Und danach kamen eigentlich immer Ayuk und Shenault, ja, in einer beliebigen Reihenfolge. Aber ja, sehr, sehr interessant.
Und irgendwann Claypool.
Und dann eigentlich mit einer Runde Verzug, eigentlich dann noch fast mit einer mindestens einer halben Runde Verzug.
Ja.
Kam dann noch Claypool und ja, die Geschichte ging natürlich gut aus. Ich mag die Denkweise und ich bin auch der Meinung, dass du, obwohl es ja in Cincinnati so aussieht, als wären da jetzt auf einmal 3 drei Wide Receiver und man stellt sich die Frage, wie soll das funktionieren? Joe Mixon soll ja eigentlich auch noch Targets bekommen. Die wollen ihn ja jetzt auch bei dritten Versuchen auf den Platz lassen. Giovanni Bernard weggetradet, entlassen. Nein, aber ich mag die Denkweise. Ich mag die Denkweise und bin komplett bei dir in meinen Augen. Jetzt mal die Kaderplatz geschaffen Sache beiseite gelassen, auch wenn es natürlich bei 19 Picks, die du gemacht hast, sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Aber rein so vom Value habe ich tatsächlich lieber Higgins als Pittman und Tooney. Ich hätte tatsächlich bei Amon-Ra St. Brown hätte ich mir noch Gedanken gemacht, weil dessen Position einfach sehr, sehr gut ist dieses Jahr. Aber es würde mich trotzdem näher, es würde nicht den Ausschlag geben für die andere Seite, sondern wir bleiben auf der Higgins-Seite
für mich ist bei Higgins einfach dieser enorme Faktor. Ja, natürlich ist es scheiße, dass Ja'Marr Chase da ist, aber es wurde einfach total überkorrigiert, ne? Also es ist immer so, bei solchen Situationen, natürlich ist das für den Spieler ein Hit, aber in Dynasty, die Leute reagieren halt so extrem auf solche Ereignisse, dass die Spieler dadurch schon wieder ein Bye werden. Das ist, wie gesagt, ein AJ Dillon zum Beispiel ist das Gleiche. Ich hab ihn irgendwie mal in Runde 4 oder 5 gehen sehen, zu der Zeit, als Aaron Jones Free Agent war oder es darum ging. Und mittlerweile ist er so weit gefallen, dass er schon wieder eigentlich ein Bye ist, ne? Das ist eben, auf solche Aktionen muss man halt manchmal reagieren.
Eine Aaron Jones Verletzung von einer Running Back 1 Saison entfernt.
Ja, absolut.
So, ja. Ja, die Denkweise gefällt mir und ich komme auch eher so aus der Ecke. Viele gute Wide Receiver machen das Leben der Wide Receiver einfacher. Ja, also diese Juju Smith-Schuster, Antonio Brown-Geschichte damals, ja. Viele gute Wide Receiver sind gut und sind gut für alle. Ja, weil mal wird der frei, mal wird der frei. Und ich glaube, die Bengals sind ein sehr pass-heavy Team. Und der Coach ist sehr fokussiert auf das Passspiel und ich sehe da auf gar keinen Fall Probleme auf dich zukommen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, du wirst dich mit Freude an die 72er ADP aus dem Mai 2021 erinnern und dir dabei ins Fäustchen lachen. Das denke ich, ja. Phil, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich fand das klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und würde dir jetzt nochmal kurz die Bühne überlassen, dass du nochmal die Leute auf dich und deinen Podcast nochmal aufmerksam machen kannst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, für das nette Gespräch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke für das viele Lob auch im Vorhinein auf jeden Fall. Freut man sich immer drüber, das auch zu hören. Und war sehr, sehr cool. Werbung für unseren Podcast einmal @DynastyFlow. Flow dabei mit PH geschrieben. Genau, dann mir könnt ihr auch folgen @Phil81190. Genau, und wäre auf jeden Fall cool. Wenn ihr da mal vorbeischaut, meinem Podcast-Partner, könnt ihr auch gern folgen @49erFlow. Der ist auch sehr auf der analytischen Seite der ganzen Geschichte, wenn ihr die Sichtweise mal sehen oder hören wollt. Wie gesagt, das ist auch, was uns da auch auszeichnet. Ich denke mal, wie hier im Podcast auch. Wir beleuchten das von zweierlei Seiten.
Vielen Dank dafür. Ihr habt alle Informationen bekommen. Es war das erste und nicht das letzte Mal, dass wir mit Phil gesprochen haben. Und bis zum nächsten Mal. Eine schöne Zeit euch allen. Ciao.
Ciao.